So, ja, da ist er. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, haben wir gerade gesungen. Und trotzdem bin ich nervös, wenn ich hier nach vorne gehe, obwohl alles im Kasten ist. Die Verkündigung ist fertig, jetzt können wir eh nichts mehr ändern. Und trotzdem ist man aufgeregt. Ist wahrscheinlich auch gesund so. Ich möchte zu Beginn mit uns beten, dass die Botschaft auch in die Herzen fällt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Danken dir, dass du uns lieb hast und dass wir uns hier versammeln dürfen. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du doch jetzt im Mittelpunkt stehst, dass wir dich vor Augen haben, dass wir von dir lernen und auch mit einem Trost, einer Hoffnung, einer Aussage nach Hause gehen, die wirklich lange anhält und die uns Kraft schenkt für den Alltag. Ich bitte dich dazu von Herzen um deinen Segen. Amen. Ja, es ist für mich immer was Besonderes, hier vorne zu stehen, weil ich euch ein Stück mitnehmen kann in meine Gedankenwelt, in das, was mich in den letzten Wochen oder Monaten beschäftigt hat. Und euch bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch das anzuhören. Ja, da ist jetzt quasi euer Los. Meins ist hier vorne zu stehen, euers ist es mir zu lauschen. Wenn Gott dich auf den Weg schickt, dann schenkt er dir auch die richtigen Schuhe. Das ist ein Satz, der mal irgendwann in den letzten Wochen mir über den Weg lief in Anführungsstrichen, und den ich ganz nett fand als Intro für diese Botschaft, die ich hier heute mit euch gemeinsam betrachten möchte. Wie viel Leidenschaft ist so, das ist der erste Satz auf meinem Skript, wie viel Leidenschaft steckt in dir drin? Mit welcher Motivation bist du heute hier in den Gottesdienst gekommen? Was hat dich jetzt angetrieben, heute hier zu sein? Was beschäftigt dich im Alltag? Was nimmt so sehr viel Raum in dir ein, dass du manchmal an nichts anderes mehr denken kannst als daran? Ist es der Beruf? Ist es die Familie? Sind es deine Träume, die du lebst? Wofür brennst du? Was ist das, was dich wirklich in Bewegung hält, wo du auch nachts schon mal wach wirst und denkst, wow, wenn das mal klappen würde oder wenn der Herr mal hier helfen könnte, oder wenn ich davon mal befreit werden könnte und so weiter und so fort. Die Fragen und die Antworten, die sind jetzt sehr vielfältig. Daher die Frage an dich, was ist deine Leidenschaft? Was bringt dich in deinem Leben als Christ wirklich nach vorne? Manchmal ist ja so Christsein so ein bisschen wie so eine Sinuskurve. Also jedenfalls ist das bei mir so. Da gibt's so die Wellenberge, da geht's einem gut und da ist man gestärkt und da weiß man, jetzt geht's nach vorne. Und dann durchschreitet man aber irgendwann wieder die Nulllinie und kommt in so einem Wellental unten an. Und dann weiß man gar nicht genau, wie man jetzt den jetzigen Tag überleben soll, weil einem die Sorgen, die Gedanken, alles das, was einen so letztendlich beschäftigt, wie man damit umzugehen hat. Wir wollen uns heute mit einem Menschen aus der Bibel beschäftigen, der ja besonders ist. Keines unserer Leben ist eine Konstante. Überall finden wir irgendwelche Kurven, Wellen, Berge und Täler. Und immer steht letztlich auch so ein Satz über deinem Leben: Wenn der Herr, wenn Gott dich auf den Weg schickt, auf welchen Weg auch immer, wohin auch immer und mit welchen Aufgaben auch immer, dann hat er auch die richtigen Schuhe, die richtigen Möglichkeiten, das richtige Handling, die Gedanken, alles das, was erforderlich ist, die sind dann mit im Gepäck. Wir werden das gleich sehen. Wir können uns gegenseitig Hilfe sein, Hilfe und Helfer. Die Frage ist halt nur, sind wir es auch? Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Jawohl. Ich möchte mit euch eingangs ein paar Verse lesen aus der Apostelgeschichte. Und aus dem Kapitel 4 ab Vers 36, ich habe mal ein paar hier angetragen oder auf der Folie drauf. Da heißt es, Josef aber, der wird uns dort beschrieben im ganz gezielten Zusammenhang, den betrachten wir gleich. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Es soll heute um diesen Josef gehen. Der wird nur hier erstmal erwähnt, den finden wir noch ein paar Mal in der Apostelgeschichte. Und wir wollen heute mal gemeinsam auf diesen Josef gucken, was der denn so drauf hat, sag ich mal. Ist ja immer die Frage, welchen Griff hat so eine Verkündigung? Man will ja jetzt auch mit irgendwas wieder nach Hause gehen. Jeder möchte gern so ein Päckchen dabei haben. Macht man morgen früh auf und dann steht da noch etwas drin oder dann ist da noch was für den Alltag. Und morgen früh ist da hoffentlich noch der Josef drin. Josef hieß dieser Mann oder heißt er? Josef aber, steht zumindest so in meiner Übersetzung, das ist die alte Elberfelder. In anderen Übersetzungen fängt der Satz anders an, aber Josef wird an der Stelle besonders erwähnt. Josef, der war irgendwie anders. Er hob sich ein bisschen ab vom sogenannten Mainstream. Und er tat etwas, was vermutlich auch so nicht üblich war. Hier werden uns ja einige Fakten aufgezählt. In nur sehr wenigen Worten erfahren wir etwas über diesen Mann, über diesen Josef, der nämlich von den Aposteln anders genannt wurde. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir erfahren, dass er ein Levit ist, hat also jüdische Wurzeln. Folglich kommt er aus einem völlig anderen religiösen Kontext. Hat also an und für sich mit dem Christsein so nichts zu tun. Also eher auf der ganz gegenüberliegenden, am anderen Ende der Skala, will ich mal sagen. Zur damaligen Zeit speziell. In Zypern geboren. Zypern, habe ich mal nachgeguckt, die ist jetzt nicht so groß, die Insel. Wenn man richtig viel trainiert hat, kriegt man die wahrscheinlich an einem Tag mit dem Fahrrad umrundet. Die ist 225 Tagen. Die ist 225 Kilometer lang und 90 Kilometer breit. Ist also jetzt nicht so wirklich beeindruckend groß. So groß ist Zypern. Also wenn du sportlich bist, dann schaffst du es vielleicht auch nur in 3. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist Zypern nicht groß. Das will ich damit eigentlich sagen. Er kommt jetzt nicht aus einer Metropole sowieso, wo eigentlich täglich unglaublich viel los ist und man gar nicht weiß, wie man die Zeit verbringen soll. Nein, er kommt aus Zypern. Und er war ganz offensichtlich nicht arm. Denn er besaß ja, wie wir lesen, einen Acker. Wenn man heute sagt, ich besitze einen Acker, dann ist man wahrscheinlich eher der Arme. Aber damals, behaupte ich mal, war der Reichtum insbesondere auch dadurch gekennzeichnet, dass ich Ländereien und solche bebaubare Flächen habe. Er kannte die Landwirtschaft, wozu sollte er sonst einen Acker besitzen? Und wenn er nicht Landwirt war, so war er zumindest in der Lage, Geschäfte abzuwickeln, denn immerhin hat er diesen Acker ja verkauft. Und ganz offensichtlich auch für eine anständige Summe Geld, sonst wären wir jetzt heute nicht schlauer, sonst würde es wahrscheinlich hier nicht drinstehen. Und er tat etwas oder hat etwas verspürt, was ihn ganz besonders kennzeichnet und das durchzieht auch sein Leben, wie wir später noch sehen werden. Er verspürte einen Ruf Jesu. Der hat also jetzt nicht einfach nur einen Acker besessen und hat ihn vertickt, würde man jetzt so neudeutsch sagen, für einen Haufen Geld und hat damit ordentlich Reibach gemacht und sich ein schönes Leben gemacht. Sondern er hat diesen Acker besessen, hat sich gedacht, Mensch, ich bin ja jetzt Christ, ganz offensichtlich, sonst käme er nicht auf die Idee. Und wie kann ich jetzt meinen Besitz, das, was ich habe, was ich fähig bin abzugeben, was kann ich damit Sinnvolles tun? Dann hat er erstmal den Acker verkauft und hat dann anschließend das erworbene Geld, wie wir es hier lesen, zu den Füßen der Apostel gelegt. Was genau den Josef dazu brachte, das so zu tun, das steht hier nicht. Es wäre reine Spekulation, aber eines können wir sicherlich festhalten, er tat es, weil er auf Jesus vertraut hat. Sonst gibt es diesen Grund nicht. Er hat es ja auch nicht irgendwem zu den Füßen gelegt, sondern er ging ja zu den Aposteln. Er hatte also eine christliche Überzeugung, die uns heute eigentlich schon zum Vorbild sein kann. Und er hatte ganz offensichtlich eine Leidenschaft, die Frage von eingangs. Seine Leidenschaft war es, etwas zu vollbringen, etwas zu tun, von dem er dachte, das ist wirklich sinnvoll. Das bringt mich in meinem persönlichen Christsein vielleicht nach vorne und ich kann vielleicht auch mit meinen Methoden anderen etwas Gutes tun. Das war, so konstruiere ich das jetzt, ihr seht das vermutlich nicht viel anders, das war das Motiv oder ein Teil seines Motives, was er dann schließlich spürte und auch umsetzte. Und eben das Beste war, er tat es für Jesus. Er war also kein Mensch, ganz offensichtlich kein Mensch, der irgendwelche spontanen Alleingänge machte, sondern er hat sich das wohl überlegt. Man muss ja auch erstmal einen Käufer für seinen Acker finden. Da sind ja Dinge, die da im Voraus laufen, die jetzt hier alle gar nicht stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage, Wochen, ich habe keine Vorstellung, wie viel Zeit verstrichen ist, bis dann letztlich der Acker mal seinen Besitzer gewechselt hatte. Aber er hat ein Ziehen Gottes verspürt. Ich möchte ein bisschen ausholen. Das sind jetzt Verse, die ich jetzt hier nicht auf den Folien habe. Aus Apostelgeschichte 4. Da lese ich jetzt mal ab Vers 32, wenn ich ihn finde. Da. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Wunderschön. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn die Bedürfnisse Wenn es die Bedürfnisse erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor die Füße der Apostel legten. Und jetzt kommt die Sache mit Josef, der ja Barnabas genannt wird. Das war so die Grundstimmung der Gemeinde. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ja, jeder, der jetzt mal in sich geht und denkt, ja, ich habe hier ein kleines Grundstück, da steht ein Häuschen drauf oder eine Garage oder ein Schuppen. Ach ja, eigentlich brauche ich das gar nicht. Also komm, morgen ab, wird Grundbuch geändert und nächste Woche Sonntag legen wir hier alles schön in kleine Häppchen vorne vor die Bühne. Läuft so natürlich nicht. Früher war das so. Das war die Grundstimmung der damaligen Zeit. Die Geschwister waren ein Herz und eine Seele. Eine Einheit, die wir uns heute wünschen und die manchmal ein Stück unvorstellbar erscheint. So, jetzt war der Josef einer von ihnen und jetzt möchte ich speziell abheben auf diese Bemerkung, dass er Barnabas genannt wurde. Barnabas wird hier jetzt gesagt, es steht noch auf der Folie, der Sohn des Trostes, er wird in anderen Übersetzungen geschrieben, der andere ermutigt. Das ist mehr oder weniger ein Spitzname. Den hat er sich nicht selber gegeben, sondern andere haben diesen Namen für ihn sich ausgedacht. Es war bestimmt auch nicht sein Ziel, so genannt zu werden, aber man nannte ihn den, der andere ermutigt. Und das Besondere dabei, wie ich zumindest finde, ist, dass die Bibel diesen, ich nenne es mal Spitznamen, diese Beschreibung übernimmt. Sie bleibt jetzt nicht bei Josef. Also ich ertappe mich schon mal dabei, wenn sich mir Leute vorstellen, ja, ich bin der sowieso, aber Freunde nennen mich, und dann kommt irgend so ein Spitzname. Ja, dann denke ich mir auch, in deinem Ausweis steht da ein anderer Name, also nehme ich doch den bitte. Und nicht, ne, also jemand, jetzt kann ich es ja sagen, es gibt eine junge Frau, die heißt Denise und sie sagt, ich bin die Nisi. Und da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Also nenne ich sie lieber Denise. Mag sie nicht, aber gefällt mir irgendwie leichter. So. Und er heißt Josef, aber die Apostel nannten ihn Barnabas, weil er der war, der andere ermutigt. Also er wurde nur noch derjenige genannt, der andere ermutigt. Und die Bibel übernimmt dieses Wort. Der Lukas als Verfasser der Apostelgeschichte, der ja quasi alle Informationen sich irgendwie besorgt hat, der war ja in dem Augenblick nicht live dabei. Der Lukas besorgt sich die Infos und kriegt die Information, du, der heißt zwar Josef, aber wir nennen ihn alle Barnabas, weil der eben andere so stark ermutigt, weil der immer für die da ist, weil der Klamotten macht, du, da staunst du. Neulich hat er einen Acker verkauft und hat die ganze Kohle hier vorne hingelegt und hat gesagt, hier ist euers, macht damit das Richtige. Der andere ermutigt. So war der Josef. Er wird Barnabas genannt. Welchen Spitznamen hast du? Weißt du wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie haben wir ja einen Leumund. Irgendwie haben wir eine Beschreibung. Du schreibst deine Geschichte ganz alleine und jemand anders erzählt sie. Wie würdest du genannt werden? Würde man von dir auch sagen, oder ist das von Barnabas? Oder vielleicht nicht? Ich bin so ein bisschen neidisch auf den Mann, dass er diesen Ruf hatte, diesen Namen bekam, der andere ermutigt. Was wird man also über dich sagen? Welcher Ruf quasi eilt dir voraus? Bist du der immer muffelig ist? Der immer meckert? Das ist der immer zu spät kommt? Der sich um nichts kümmert? Oder der immer freundlich ist? Der immer ein offenes Wort hat? Wenn der den Raum betritt, geht die Sonne auf? Wie würde man dich beschreiben? Hier haben wir jemanden, von dem wird gesagt, er war der andere ermutigt. Wir brauchen Leute, die das so tun. Wir brauchen Menschen in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Umfeld, die uns auch ermutigen. Und du bist auch einer wiederum, der andere ermutigen kann. Wir werden das gleich sehen. Da braucht man nicht unbedingt seinen Acker für verkaufen. Barnabas, der hat nicht nur den Acker gegeben, er hat sich gegeben. Was ist also nochmal die Frage, die kommt jetzt noch ein paar Mal. Was ist also deine Leidenschaft? Was treibt dich als Christ an? Oder bist du in so einem Strudel drin und weißt gar nicht genau, wo die Reise hingeht? Was hält dich eben wach nachts? Womit bist du unterwegs? Oder ist dein Christsein schon so eng und so langweilig geworden, weil alles immer so gleich ist und immer nur nach so einem bestimmten Raster abläuft? Ja, Sonntag ist eben Gemeinde, natürlich. Wer ist jeden Sonntag Gemeinde? Ist das so ein Schema F, was in dir und deinem Leben eine Rolle spielt? Oder ist da eine Leidenschaft noch drin? Dass du wirklich gerne da bist, gerne etwas tust, gerne aus dir herauskommst oder vielleicht auch mal, jetzt kommt zum Begriff, deine Komfortzone verlässt. Komfortzone, um das zu beschreiben, Komfortzone ist der Bereich, wo der Sessel ganz magnetisch ist. Wo du also ganz tief im Sessel sitzt, Füße hoch, Glotze an oder so, können wir jetzt mit Inhalt füllen, wie wir gerne möchten. Komfortzone ist der Bereich, wo alles sicher ist, wo keine Veränderungen sind und wo ich auch die nächsten Stunden, Tage, Wochen planen kann, wo ich weiß, hier verändert sich nichts. Hier ist alles im, ich habe meine Welt im Döschen und alles ist gut. Das ist die Komfortzone. Doch es tut gut, glaubt mir, diese ab und zu mal zu verlassen. Kommt gleich ein Beispiel. Diese hier in Apostelgeschichte 4 genannte Einheit, sie waren ein Herz und eine Seele, das ist natürlich etwas, was der Teufel so gar nicht will. Da wird erstmal versucht, die Geschwister zu zerstreuen, denen Beschäftigung zu geben, sie madig zu machen, Zweifel zu streuen, Dinge, die du vielleicht in deinem Christsein auch verspürst. Wenn dann plötzlich doch nicht mehr alles so rund läuft, Komfortzone hin oder her, aber du anfängst zu zweifeln, du Sorgen hast, du gar nicht genau weißt, wie soll ich denn den morgigen Tag schaffen oder den heutigen Abend. Diese Einheit, die ist fragil. Und wir Christen, wir fühlen uns oft zu klein, zu unfähig und vielleicht auch ein Stück zu handlungsunscharf, nenne ich es mal, dass wir gar nicht wissen, was sollen wir denn tun, und dann tun wir lieber gar nichts, bevor wir was Falsches machen. Und das ist etwas, was total falsch ist. Ich möchte einen Vers hier mal anbeamen aus Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen, ist jetzt ein bisschen altbacken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich habe den Vers gleich nochmal in einer etwas neueren Übersetzung. Das ist jetzt so die alte Fassung. Ändert am Sinn ja nichts. Jesus hat uns geschaffen. Dich auch. Wenn du mit Jesus gehst, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du sagst, du bist jetzt hier der Boss in meinem Leben, dann beginnt da eine völlig neue Ära. Dann beginnt ein völlig neues Leben, ein Aufbruch ist da und dann stellst du fest, hey, da habe ich ja Aufgaben, da habe ich ja Möglichkeiten, die für mich von Jesus gemacht wurden, damit wir in ihnen leben sollen, wandeln sollen. Die Bibel spricht aber auch von Verfolgung und Zerstreuung. Ich möchte jetzt ein bisschen ausholen, das müssen wir jetzt einmal kurz machen. Ich lese ein paar Verse aus Apostelgeschichte 11. Das ist nämlich die Gemeinde, die so sehr boomt. Apostelgeschichte 11, Abvers 19. Da heißt es, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tode des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern, Zypern übrigens, da wo der Josef herkommt, und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und jetzt kommt's. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Gott wirkte so mächtig, dass die Gemeinde noch größer wurde. Achso, ich muss noch weiterlesen. Jetzt kommt die nächste Folie, entschuldige bitte. Apostelgeschichte 11, Vers 22, das gerade war nur das Vorgeplänkel. Da heißt es, von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Hier haben wir wieder unseren Barnabas. Und jetzt beginnt eigentlich die eigentliche Story, die eigentliche Botschaft, die ich jetzt hier auch absetzen möchte. Alles bis hierhin war nur so zum Anlauf nehmen. Das war so ein Warming-up. Jetzt kommt es eigentlich drauf an. Die Gemeinde hat jetzt gesagt, da muss einer jetzt nach Antiochien gehen. Die Gemeinde boomt einerseits, aber wir wissen, eine boomende Gemeinde, die ist auch immer so ein bisschen gefährlich. Die steht nämlich in Gefahr, dass da plötzlich Entzweiungen sind und dann haben wir keine Gemeinde mehr. Dann geht die vielleicht kaputt. Das kennst du vielleicht nicht unbedingt aus einer Gemeinde, aber das kennst du vielleicht aus deinem persönlichen Leben. Wenn du als Christ so merkst, oh, läuft ja alles wunderbar, ne? Geht alles federleicht und dann dauert es oft nicht lange und dann merkst du, ups, jetzt habe ich mich aber doch überschätzt. Jetzt bin ich doch ins Fettzäpfchen getreten. Habe ich mich so bemüht, jetzt bin ich doch irgendwo dann gestolpert, gefallen, wie auch immer. Und um das zu vermeiden, da haben die Jungs jetzt gedacht, da schicken wir mal einen hin, der es drauf hat, und da schicken wir jemanden hin, der die jetzt ermutigt. Na klar, wen sonst als Josef, der ja Barnabas genannt wird, derjenige, der die Geschwister dort ermutigen soll. Sie sandte Barnabas nach Antiochien. Um das zu verdeutlichen, ich habe mal so eine Karte mitgebracht, man kann sie hoffentlich sehen. Die Verbindung zwischen diesen beiden roten Kreisen, das ist einmal Jerusalem und das ist Antiochien, heutige Türkei. Und würde man diese Verbindung gerade durchweg laufen, dann sind das etwa, das kann man jederzeit in Google nachmessen, 500 Kilometer. Die Gemeinde in Jerusalem hat sich also gedacht, wen schicken wir dahin? Hör mal, Barnabas, nimm dir mal die nächsten Wochen nichts vor. Du musst nach Antiochien. Und hat der Barnabas gesagt, ja klar, mache ich. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Das war früher deutlich einfacher als heute. Heute müsste man nämlich diese blau gepunktete, das sind die Fußwege, beziehungsweise durchs Meer kann man jetzt nicht so gut zu Fuß gehen, da fährt man dann besser mit dem Schiff. Das Blaue ist die Strecke, die heute möglich wäre, weil im Augenblick empfiehlt es sich nicht so sehr, durch Syrien zu gehen, aufgrund der dortigen Lage. Das war aber zur Zeit Barnabas nicht so schlimm. Deswegen ist er vermutlich die kürzere, in Anführungsstrichen, kürzere Strecke gegangen. Es waren 500 Kilometer, eine Strecke. Wie hättest du reagiert, stellt euch vor, wie hättest du reagiert, wenn die Gemeinde überlegt, wen schicken wir, sagen wir mal, zum Bodensee? Das sind nämlich auch 500 Kilometer von hier aus. Und man muss, wenn man zu Fuß läuft, jedenfalls meint Google das, dann ist man etwa 105 Stunden unterwegs. Ohne Pause bemerkt, ne? Also da keine Nachtstunden und auch noch nicht mal eine zum Pinkeln. Einfach 500 Kilometer gerade Strecke von hier bis zum Bodensee. Wie hättest du reagiert? Hättest du gesagt, hört mal Leute, das mache ich aber besser mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug und dann bin ich übermorgen doch schon wieder hier. Also macht euch mal keinen Stress, kriegen wir alles hin. Der Barnabas, der hatte keinen Zug, der hatte kein Auto und der hatte auch kein Flugzeug. Der ist zu Fuß gegangen. Trost zu geben, das war sein Spezialgebiet. Und er ist vermutlich alleine gegangen, zumindest wissen wir von keinem Begleiter. Die Bibel lässt das hier offen. Mag sein, dass er welche dabei gehabt hat, ist jetzt aber auch zunächst mal zweitrangig. 500 Kilometer zu Fuß. Ich behaupte mal, das hat kaum jemand von uns hier im Raum jemals in seinem Leben gemacht. Jedenfalls nicht am Stück. Das ist eine Strecke, die sich nicht nur nach sehr viel anhört, sie ist es auch. Und dann passiert Folgendes. Der Barnabas kommt dann nach einer Zeit, die wir nicht wissen, aber nach einer Strecke, die wir kennen, nach etwa 500 Kilometern nämlich. Das war übrigens Luftlinie, also das werden wahrscheinlich noch ein paar Kilometer mehr gewesen sein. Kommt er in Antiochien an. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 23 diesen Vers. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich, und er mahnte alle mit festem Herzen, bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Ich möchte, dass wir uns das mal im Augenblick am inneren Auge vorstellen. Der Barnabas kommt dahin nach 500 Kilometern Fußweg. Der ist völlig K.O. Der kommt in die Gemeinde, der wird herzlich begrüßt. Und Barnabas, ich meine, der Lukas hat ja die Erzählungen bekommen, das hat ihm ja jemand berichtet. Der Lukas war ja nicht dabei als Schreiber der Apostelgeschichte. Das muss ihm ja jemand erzählt haben. Und dann hat derjenige zum Lukas gesagt, hör mal, der ist da angekommen und der war ganz aus dem Häuschen. Der hat sich total gefreut, als er die Gnade Gottes sah. Und dann er ermahnte, / er ermutigte, das ist so ein Begriff, den man austauschen kann, er ermutigte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Das war der Barnabas. Denn, und jetzt wird er uns beschrieben, und da bin ich auch schon wieder neidisch, er war ein guter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Ist das der Hammer? Nicht nur, dass er 500 Kilometer hinter sich brachte, ohne zu klagen. Hätte ja auch hier stehen können, als er in Antiochien ankam, hat er sich erstmal für 24 Stunden ins Bett gelegt, weil er so K.O. war. Und er konnte nicht mehr. Und die Geschwister wussten gar nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. Irgendwie jetzt konstruiert. Stattdessen kam er dort an und hat sich gefreut und hat die Leute, die Geschwister dort, nochmal ermutigt. Und diese Ermutigung blieb nicht folgenlos. Dann wurde die Gemeinde noch größer. Durch seinen Auftritt, beziehungsweise durch das, was er getan hat, indem er seine Fähigkeit, nämlich andere zu ermutigen, einfach eingesetzt hat. Er ermutigte, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Das können wir auch. Das kannst du auch, andere dazu zu ermutigen, mit festem Herzen dabei zu bleiben. Der Trick für den Barnabas war, er ließ sich senden. Der hätte ja auch sagen können, hör mal, sucht euch mal einen anderen. Hat er aber nicht. Er ist also dieses Wagnis eingegangen, im Wissen, ich laufe jetzt hier 500 Kilometer unbefestigte Straße über Stock und Stein, ich weiß jetzt nicht so das Höhenprofil, durch das er da durch musste. Er hat es getan, er hat also alle seine Komfortbereiche weggelassen und hat sich schicken lassen. Nach Antiochien. Und die ohnehin schon große Gemeinde, die wurde noch mal größer. Seine tröstende und ermutigende Art wirkte also ansteckend. Was für ein Vorbild. Und ich oder du? Wir fragen uns oft, ja, haben wir vorhin gelesen, Epheser 2, Vers 10, Jesus hat Werke für uns vorbereitet. Ja, welche denn? Wo sind die denn? Wo kann ich denn jetzt mein Leben investieren? Wo kann ich denn Dinge tun, die ein solches Gewicht haben? Ja, wer weiß, vielleicht hast du schon solche Dinge getan und du bist dir dessen gar nicht bewusst. Durch ein ermutigendes Wort. Wisst ihr, ich habe mal im Krankenhaus gelegen vor einigen Jahren. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall und ich mag oder mochte bis dahin keine solche, ihr kennt die alle, diese Bibelkärtchen, Postkarten, wo dann vorne so ein Bild vom Rebstock oder so drauf ist und dann ist da so ein altbackener Bibelvers drauf. Ich mochte die nie leiden. Also ich habe da nichts gegen gehabt, aber die haben mir nichts gegeben. Am Büchertisch wäre ich nie auf die Idee gekommen, so eine Postkarte zu kaufen. Jetzt lag ich im Krankenhaus und dann hat mir eine Schwester aus der Gemeinde diese Karte geschickt. Da habe ich ein Tränchen im Knopfloch gehabt. Weil einfach der Zusammenhang ganz anderer ist. Und wer weiß, wie oft du schon ermutigend gewirkt hast und du hast einfach das Feedback dazu nicht bekommen. Bleib dran. Ermutige weiter. Es müssen nicht 500 Kilometer sein oder, wie wir gleich sehen werden, es waren noch mehr. Denn Barnabas zog nach Tarsus, der war ja noch nicht fertig. Der ist also jetzt von Antiochia nach Tarsus gegangen, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Nur noch mal, um das zu verdeutlichen. Google lässt grüßen. Auch hier der Weg, 220 Kilometer zu Fuß von Antiochien nach Tarsus und anschließend 220 Kilometer zurück von Tarsus nach Antiochien und anschließend von Antiochien 500 Kilometer wieder zurück, später nach Jerusalem. Also aufsummiert hat der Barnabas sich ungefähr 1000 Kilometer zu Fuß auf den Weg gemacht, mit dem einzigen Ziel, Geschwister zu ermutigen. Ist doch der Hammer. Und wir sparen manchmal an Kleinigkeiten. Von uns erwartet niemand, dass wir 1000 Kilometer laufen, um jemanden zu ermutigen. Wir können zum Telefon greifen oder eine Postkarte schicken oder andere Dinge. Die Methoden sind ja sehr vielfältig. Barnabas, er hatte den Mut, diesen Weg auf sich zu nehmen. Was für ein Aufwand, könnte man sagen, was für eine Freundschaft andererseits. Er ist zu Paulus gegangen, den er ja schon zu Beginn mal kennengelernt hatte, unmittelbar nachdem Saulus zum Paulus wurde, so ein Satz, der schnell über die Lippen geht, wo ja sehr viel mehr drinsteckt. Saulus war jemand, der hat Christen umgebracht. Der hat die einfach schlichtweg abgemurkst oder war dabei, als sie abgemurkst wurden, hat seine Zustimmung dazu gegeben. Später wird er gläubig und der Barnabas war einer der Ersten, die ihn dann auch tatsächlich besuchen und den Mumm haben, zu demjenigen zu gehen, der zuvor ein Feind der Christen war. Und jetzt geht er erneut hin, die kennen sich und sagt, so stelle ich es mir vor, hör mal Paulus, komm mal mit, wir müssen mal beide nach Antiochia. Und dann gehen die dahin und den Rest haben wir gerade gelesen. In Summe also 1000 Kilometer für die Stärkung von Geschwister. Jetzt die Frage an dich und an mich, was sind wir bereit zu tun, um Menschen zu ermutigen, sie zu begleiten, ihnen Zeit, Aufmerksamkeit, Anerkennung zu widmen, ihnen Beistand zu geben? Wie hoch ist die Anziehungskraft deiner Komfortzone, die dir dann am Ende einen Strich durch die Rechnung macht und du nicht nach vorne gehst, um andere zu ermutigen? Komfortzone ist der Bereich, ist ein schöner Platz, heißt es hier, aber da wächst nichts. In der Komfortzone, da wächst nichts. Wachstum geschieht dort, wo du die Komfortzone verlässt. Und das habe ich in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren, habe ich das am eigenen Leib erfahren, wenn man mal die Komfortzone wirklich verlässt. Das war der Vers von heute, von vorhin, ganz zu Anfang. Jetzt hier die etwas geschmeidigere Version, nenne ich es mal. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und jetzt fett gedruckt, an uns ist es nun, dieses Vorbereitete auch auszuführen. Das ist jetzt unser Job. Und beim Barnabas waren es jetzt, gut, ist eine große Nummer, waren es 1000 Kilometer. Bei uns sind es weniger, definitiv. Aber wir können mit unseren Dingen etwas tun. Claudia und ich, das nur jetzt zum Schluss noch, Claudia und ich waren vor wenigen Tagen für eine Zeit in Uganda und haben dort das Kinderhilfswerk Compassion und deren Projekte besucht. Und wir haben eine Andacht gehabt, und zwar muss man sich vorstellen, Uganda ist sehr bergig und wir waren in einem Vulkan drin, alles grün bewachsen. Wir standen jetzt unten quasi im Vulkan, also rings um uns herum waren jetzt ja, Berge oder Berg, Hügel, vielleicht 50 Höhenmeter, ich habe keine Ahnung, also nicht zu viel. Aber wir waren umschlossen von Berg und wir standen jetzt in diesem Vulkan drin. Wir sind als Teilnehmer, 50 Personen etwa, sind wir dort runter. Wir wussten nichts davon als Teilnehmer, die Organisatoren hatten das soweit vorbereitet. Da unten stand schon jemand mit einer Gitarre, da unten war jemand mit einem Cajon. Und wir gingen als 50 Mann starke Gruppe jetzt diesen Berg herunter, sehr unwegsames Gelände. Das war übrigens der erste Tag, als ich mal keine Schuhe mit Profil anhatte. Das war relativ schwierig dann darunter und vor allen Dingen auch wieder hochzukommen. Aber nun standen wir da unten und haben christliche Lieder gesungen, haben eine Andacht gehört und da sagte derjenige, der diesen Input erhielt, der sagte, hat gesprochen von einer Begebenheit auch aus der Apostelgeschichte, wo jemand vor der Tür saß, ein Lama vor der Tür saß und der Petrus ihm sagte, du hör mal, Gold und Silber kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir Heilung geben und das tue ich jetzt und daraufhin wurde der Lahme gehend. Und dann sagte der Inputhalter, Ralf heißt er, sagte der Ralf, wenn wir jetzt sagen zu den Menschen in Uganda, Gold und Silber habe ich nicht, das ist ja glatt gelogen. Weil wir haben Gold und Silber, aber haben wir nicht dabei. Und indem dieser Input lief, ich möchte euch das nur verdeutlichen, indem dieser Input lief und wir dort Lieder sangen, kamen die Hänge herunter Kinder. 40, mindestens. 40 Kinder im Alter von, weiß ich nicht, 3 bis Teenager irgendwo oder vielleicht auch schon halb erwachsen. Kinder in zerlumpten Klamotten mit Barfuß, teilweise standen sie um uns herum und haben uns nur angeguckt und haben sich gefragt, was machen die denn da? Warum singen die denn hier? Fremde Sprache, kenne ich nicht. Und dann hat der Ralf gesagt, wisst ihr, was wir tun können, ist den Kindern Anerkennung geben, Wertschätzung geben. Und dann habe ich eins gemacht, ich dachte, was kannst du jetzt machen? Ne? Dann schaute mich ein Mädchen an, die hatte ihr Geschwisterchen auf dem Rücken. Das habe ich da ganz häufig gesehen, dass die Geschwisterkinder auf dem Rücken getragen wurden, in so einem Tuch eingewickelt. Und dann habe ich dieses Mädchen angelächelt. Und dann hat die mich zurück angelächelt, habe ich gedacht, jetzt geht gerade die Sonne auf. Ohne Witz. Ich war so perplex, wie freundlich dieses Mädchen mich angelächelt hat, obwohl zwischen uns eine kulturelle und eine soziale Barriere ist. Unglaublich. Und dann haben wir am nächsten Tag haben wir einen sogenannten Kids Fun Day gemacht, einen Kinderspaßtag. Nicht mit den Kindern, die mit uns in diesem Krater standen, sondern mit vielen anderen Kindern, mit 400 etwa an der Zahl. Und diese Kinder, die kommen alle in diese Compassion-Projekte und die haben T-Shirts bekommen. Auf den T-Shirts steht drauf, Jesus loves me. Und wir haben den Kindern an diesem Tag einfach nur Wertschätzung geschenkt. Wir haben mit denen gespielt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert, wenn man Seifenblasen auspackt. Hierzulande lockt das kein Kind hinterm Ofen vor. Und dort hatte ich plötzlich eine Traube von Kids um mich herum. Ich mache das nicht, um mich zu produzieren, nicht missverstehen, sondern ich gebe das nur als Beispiel dafür, dass man auch mit nichts ermutigen kann. Einfach nur durch ein ermutigendes Wort, durch Anerkennung, durch Dasein, durch Zeit spendieren. Sich einfach mal die Zeit nehmen für Menschen um mich herum, für die eigene Familie. Wie oft ist mir als Mann, als Vater, als Mutter, als Berufstätiger der Beruf wichtiger als die eigene Familie? Wie oft sind es die Gemeindeinteressen, die Vorrang haben als die eigene Familie? Und so weiter. Die Liste können wir beliebig fortsetzen. Aber es geht um Menschen. Wir können den Menschen, den Kindern, unseren Nächsten Aufmerksamkeit schenken. Und dann passiert nämlich etwas, was man gar nicht für möglich hält, wie es dem Barnabas auch passiert ist. Ihr erinnert euch an den Satz, der Barnabas hatte sich gefreut. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du Trost und Hoffnung gegeben hast, dann freust du dich. Zum Abschluss nochmal der Vers und da möchte ich nur den letzten fettgedruckten Satz vorlesen. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Amen.